Wenn ihr die Bewegungsaufgaben aus diesem Podcast nachmachen wollt, dann tut ihr das auf eigene Gefahr. Sorgt dafür, dass ihr genügend Platz habt, dass nichts kaputt gehen kann und dass ihr euch nicht verletzt. Bewegungen, bei denen ihr euch nicht wohlfühlt, einfach sein lassen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Hallo und willkommen zum Psychotonik-Podcast. Heute zum Thema Resilienz als körperliches Phänomen. Wir klären unter anderem die Frage, welche Bewegungserfahrungen uns helfen, gefühlsmäßig resilient zu sein und Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Ich bin Martina Rester, Atem- und Bewegungstherapeutin Psychotonik aus Köln, und aus der Schweiz ins Studio zugeschaltet ist Annelies Wieler. Hallo Annelies.
Hallo Martina.
Du bist Mitbegründerin und Leiterin des Lehrinstituts für Psychotonik in Zürich und du hast am Zürichberg deine eigene Praxis.
Ja, genau.
Was ist Psychotonik? Das fragen sich sicher viele, die uns jetzt zuhören.
Genau, die Psychotonik beschäftigt sich mit dem unmittelbaren Zusammenwirken von Körper und Psyche. Daher kommt auch der Name Psychotonik. Die Psyche, mit der Psyche meinen wir sowohl die emotionalen, auch auch die rationalen Aspekte beim Körperlichen. Steht bei uns das gut beobachtbare Spannungsverhalten der Muskulatur im Vordergrund. Die Muskulatur hat eine große Auswirkung auf Haltung und Bewegung und deshalb schauen wir uns auch in unserer Arbeit sehr genau die Haltung und die Bewegung der Menschen an. Also, was ich sagen will damit, alles, was wir denken, fühlen, beabsichtigen oder auf irgendeine Weise Gedenken in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, werden wir über die Muskulatur realisieren. Die Stimme, die Bewegung, die Haltung, mit der kommunizieren wir weit bevor wir eine inhaltliche Aussage machen. Mit diesen Phänomenen beschäftigt sich die Psychotonik.
Mhm. Das heißt, die Muskulatur hat für dich eine entscheidende Rolle in Bezug auf das Bewältigen von Situationen. Kann man das so sagen?
Genau.
Okay. Und beim Stichwort Bewältigen von Situationen sind wir ja bei unserem heutigen Thema. Jeder von uns kennt das. Lebenskrisen, existenzielle und weniger existenzielle. Und wir, du und ich, behaupten ja, wir sind alle resilient. Unter dem Begriff Resilienz verstehen ja die meisten die psychische und geistige Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft. Der Begriff kommt ja aus dem Lateinischen, resiliere, und heißt so viel wie zurückspringen oder abprallen. Für mich klingt das ja eher nach einem Ball, nach etwas Prallelastischem oder ja, etwas, was körperhaft ist. Und ich glaube, das unterscheidet uns ja, unseren Zugang zu diesem Thema, von den meisten anderen Ansätzen. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Und du beschreibst das ja gut, dass eigentlich der Begriff Resilienz von etwas Körperhaftem abgeleitet ist und wir dann in unserem Menschenverständnis eine rationale Angelegenheit daraus machen. Was ja auch stimmt, wenn wir die Muskulatur anschauen, und darum beschäftigt sich die Psychotonik mit der Muskulatur, dann ist die Muskulatur das einzige Organ, was sehr, sehr schnell in einer, das heißt, in einer großen Geschwindigkeit oder unmittelbar mit dem Gedanken zusammen eine Reaktion zeigt. Die Muskulatur ist so aufgebaut, dass sie eigentlich auf unseren gedanklichen Input sofort reagiert. Und gleichzeitig ist sie so stark mit sensorischen Einheiten bespickt, dass wir sofort eine Rückmeldung kriegen über das, was wir getan haben. Also die Muskulatur ist wirklich das Bindeglied. Es ist das Tor von unseren Gedanken zur Welt und es ist eigentlich das Tor vom äußeren Einfluss zu uns. Also das heißt, die Muskulatur darf, wenn wir auch einen psychischen Aspekt betonen, darf die Muskulatur eigentlich nicht vergessen werden. Und die Psychotonik beschäftigt sich natürlich genau mit dem, was macht die Muskulatur, wenn ich das denke, wenn ich jenes denke, wenn ich gefühlsmäßig unter Druck komme oder fröhlich bin? dann reagiert die Muskulatur sofort. Und zwar eigentlich nicht, wenn das, habe ich mich ein bisschen unklar ausgedrückt, sondern unmittelbar, ohne dass wir das tun. Es ist das Spiegelbild unserer Gedanken.
Mhm. Wenn ich abfangfähig bin, das ist ja das, was die Muskulatur leisten muss, wenn etwas Fremdes von außen auf mich auftrifft. Welche Möglichkeiten habe ich dann? Was muss ich können oder welche Eigenschaften muss ich haben, um abfangfähig zu sein oder um resilient zu sein?
Das ist schwierig zu sagen, weil die Eigenschaften allein machen es nicht aus. Ich muss in der Situation bestehen können und je nachdem, wie die Situation ist, muss ich das Passende herausrücken. Also grundsätzlich, bevor wir Muskulatur trainieren, erleben wir uns ja über Muskulatur. Und wir lernen, wir koppeln natürlich emotionale Aspekte an unser Verhalten. Also wenn wir als Baby herumgetragen werden, weil wir noch nicht gehen können, dann lernen wir ja dort die quasi über unseren Körper, über unsere Muskulatur, über die Berührung, lernen wir ja, was eigentlich Bewegung heißt. Wir lernen es über die Menschen, die uns herumtragen. Wir haben eine passive Information über alles, was rund um uns herum passiert. Und wir erfahren auch, dass uns in der Bewegung nichts passiert. Also ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, dass Kinder, die getragen werden, sich bewegungsmäßig eigentlich ein bisschen anders verhalten als Kinder, die gerollt werden. Also wenn wir die Kinder nur noch herumrollen oder umherrollen eigentlich, dann speichern sie Bewegung anders ab als Kinder, die getragen werden. Das merkt man, oder diese Aspekte werden sehr stark betont, wenn man Kleinkinder untersucht in unserer Kultur und in Kulturen, wo die Kinder nicht mit Kinderwagen herumgetragen werden, sondern von den Eltern überall hin mitgenommen werden. Die speichern Bewegung anders ab.
Wir lernen, wenn wir getragen werden, ja als erstes mal ein Gefühl für Körpergrenzen, auch über den Hautkontakt. Das ist ja das Erste, was wir lernen. Das Zweite wäre auch vielleicht die Mutter oder wer immer uns trägt, hat ja ein eigenes Bewegungsmuster, eine Art, sich zu bewegen. Und ich lerne ja auch als Baby, wenn ich getragen werde, mich dieser Bewegung anzupassen oder auch mit einzuschwingen. Kann ich das so sagen? Würdest du dem zustimmen oder beschreibst du das anders?
Na, ich beschreibe das gleich. Und der wichtigste Aspekt ist natürlich, dass wir als Baby lernen, außerhalb von unserer Haut beginnt ein neuer Mensch. Also wir merken, dass unsere Grenze dort entsteht, wo ein anderer Mensch beginnt. Also das Baby, das weiß man aus der Forschung, hat am Anfang kein Gefühl von Trennung zwischen Mama und sich. Also wir sind eins, Mutter und ich sind eins. Und erst, das wird sich erst im Laufe der Entwicklung, lernt es, sich von der betreuenden Person zu unterscheiden. Und dann ist es eben wichtig, dass wir eben merken, an unserer Hautgrenze ist nicht Niemandsland, sondern an unserer Hautgrenze beginnt ein neues Wesen. Und da finde ich es extrem wichtig, dass wir das halt im körperlichen Kontakt erfahren und nicht einfach nur mit mechanischen Dingen. Sonst beginnt außerhalb von unserer Körpergrenze etwas Mechanisches oder etwas eigentlich mir Wesensfremdes. Und wir entdecken natürlich uns oder das, die Eigenart von unserem Körper in Kontakt mit einem ähnlichen Körper. Also mit einem Menschen, es könnten auch Kinder mit Hunden und Katzen oder Pferden spielen, dann lernt man wenigstens ein organisches Wesen kennen, aber was ganz schwierig wäre, eine mechanische Umwelt, die gibt kein gutes Feedback, die gibt kein Feedback auf mich als Wesen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, so dass wir im Kontakt mit anderen Menschen quasi uns konstruieren, wir konstruieren etwas Wesentliches, wer wir sind. Also man sagt im Allgemeinen, wir lernen das Körperschema, wir erlernen etwas, über uns, wie unser Körperschema ist. Das Körperschema ist natürlich, beinhaltet die Grenze, unsere Hautgrenze und gleichzeitig das, was wir sind. Also es ist der Inhalt, der bis uns an unsere Grenze geht. Und der Inhalt ist natürlich, mit dem Inhalt meinen wir nicht die Organe oder das Wässrige in uns, sondern mit dem Inhalt meinen wir natürlich im Allgemeinen das, was wir denken und fühlen. Wir fühlen uns dann als Mensch. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Das heißt, man könnte das nochmal so zusammenfassen, dass ich alles, was ich für die Resilienz brauche, als Baby körperlich erfahre. Und das dann auch gefühlsmäßig abspeichere, sodass wir im Prinzip Resilienz können. Wir sind resilient per se. Alle, die hier zuhören, haben diese Fähigkeit oder haben diese Möglichkeit. Sie sind resilient.
Ja.
Ich habe aber ja möglicherweise, wenn ich das gefühlsmäßig als Baby, wenn das nicht so günstig läuft mit dem Getragenwerden, mit der Umwelt, dass die Umwelt nicht mein Unversehrtsein, also mir nicht so gut war, wie das vielleicht ideal gewesen wäre, dann speichere ich ja gefühlsmäßig etwas anderes ab. Und das begegnet uns ja auch oft in Krisen, dass wir zwar unversehrt sind, selbst wenn wir Verletzungen davontragen, sind wir ja als Ganzes, als System gesehen, wir leben ja, wir sind so gesehen unversehrt, aber wir empfinden uns als verletzt, gekränkt, nicht mehr intakt. Und wenn ich dieses Gefühl habe als Erwachsener, was kann ich tun, um zu einer neuen Bewertung zu kommen? Kann ich da körperlich etwas machen?
Ja, du sprichst hier natürlich etwas an, das in das geht, was uns eben nicht resilient macht. Wir bedauern, dass es uns nicht so gut gegangen ist in der Kindheit. Aber das sollte uns eigentlich nicht beeindrucken. Es ist nicht immer alles gut, es geht nicht immer alles gut in der Kindheit, auch wenn die Leute auch noch freundlich gesinnt sind uns gegenüber oder nicht. Wir haben jedes Kind hat irgendwo etwas, was nicht perfekt gelaufen ist. Und trotzdem, wenn wir es überlebt haben, sind wir eigentlich Existenz auf dieser Welt und wir sind vielleicht mit Menschen nicht unbedingt oder wir sind mit Menschen vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Und trotzdem ist das wirklich Existenzielle an unserem Körper ist, dass wir uns gegen die Schwerkraft durchsetzen können. Weil wenn wir aufgeben, können wir uns nicht mehr gegen die Schwerkraft durchsetzen. Solange wir überleben, setzen wir uns auf irgendeine Weise mit der Schwerkraft auseinander. Sonst würde unser System zusammenfallen, die Lunge würde kollabieren, wir könnten die Schwerkraft würde uns erdrücken. Also wir haben auch in einer Ruhephase oder wenn wir krank sind, immer noch genügend Tonus im Körper, der uns gegen die Schwerkraft stabilisiert. Und dieses Phänomen müssen wir emotional abspeichern können als etwas, was uns eigentlich Vertrauen geben soll, dass wir existieren. Also wir machen natürlich diesen Weg, die Muskulatur ist ein Organ in uns, das uns bestätigt, wir sind richtig hier auf der Welt.
Wie erfahren wir Schwerkraft? Als Kinder nehmen wir einen Gegenstand, der in unserer Reichweite liegt. Zum Beispiel, ich habe hier eine Bonbondose. Und lassen ihn fallen. Wir nehmen die Flasche, die Trinkflasche und werfen sie aus dem Buggy. Oder der Schlüssel kommt in unsere Reichweite. Fallen lassen. So erfahren wir Schwerkraft, oder? Gibt es noch was anderes, wie wir das lernen können? Schwerkraft erfahren, begreifen?
Ja, indem etwas auf uns fällt. Wenn die Hand auf die Hand fällt. Genau. Oder man klopft. Mutter tätschelt uns, beruhigt uns und sagt, ist nicht so schlimm. Ja, oder der Ball wird an uns geworfen, platscht in unsere Hand. Bevor wir fangen können, müssen wir die Schwerkraft erleben. Kannst du mal deine Trinkflasche von der einen Hand in die andere werfen? Und nochmal zurück. Und dann lässt du sie mal nicht, hältst du sie mal nicht, sondern lässt sie fallen. Genau. Merkst du den Unterschied? Du hast vorhin beim Fangen greift man schnell hinein, beim Fallen lassen erfährt man die Geschwindigkeit. Mhm. Die Voraussetzung, dass du sie fangen kannst.
Stimmt.
Und das ist die Voraussetzung für ein kompetentes Verhalten. Du musst zuerst wissen, wie es funktioniert. Du musst die Schwerkraft zuerst erleben und dann kannst du versuchen, sie zu greifen. Mhm. Und so gibt es tausende von Beispielen, die wir kennen aus unserem Kindheitsalltag und die wir leider, wenn wir im Erwachsenenalter lernen, vergessen, dass wir eigentlich einmal so gelernt haben.
Was kann ich denn als Erwachsener tun, wenn ich das wieder erfahren möchte?
Weniger lernen, die Bewegung als Bewegung erleben und nicht als Ziel nehmen, um etwas zu können. Bewegung per se muss glücklich machen und nicht die Technik, die ich darüber erlerne.
Was kann ich denn jetzt zum Beispiel körperlich tun, damit ich jetzt hier heute das Gefühl habe, dass ich körperlich richtig bin? Kannst du mir vielleicht einfach mal eine Aufgabe geben, eine Übung? Können wir vielleicht hier irgendetwas machen, dass ich jetzt hier erfahren kann, wie sich das anfühlt, körperlich richtig zu sein?
Ich nehme an, du sitzt in deinem Studio. Genau, und ich sitze hier an meinem Bürotisch und ich hocke da mit meinem Hintern schwer auf dem Stuhl. Du kannst mal einfach ganz kurz deinen Hintern hochheben,
ja?
Und dich auf den Stuhl plumpsen lassen. Genau. Bei mir hat es so ein nachfederndes Geräusch gegeben, weil ich einen federigen Stuhl habe. Wie ist es bei dir?
Ich habe auch einen Bürostuhl, der ein bisschen federt, der auch drehen kann. Also ist es kein stabiler Stuhl. Er ist ja, beweglich.
Gut. Und jetzt kannst du mal versuchen, wenn du aufstehst, du nimmst die Hände mit hoch und wenn du mit deinem Hintern auf dem Stuhl aufprallst, dann sollten deine Hände gleichzeitig auf der Tischplatte auffallen. Kannst du das probieren?
Ja, Achtung.
Gut, mach's doch mal und dann spür, bevor du etwas sagst, spür ganz kurz nach, wie sich deine Arme anfühlen. Wenn du sie jetzt wieder hinlegst auf die Tischplatte, hast du ein anderes Gefühl in den Armen?
Ja, sie fühlen sich belebt an. Ich habe ein deutliches Gefühl für die Fläche, die aufgekommen ist. Es tut überhaupt nicht weh, aber es ist wach und belebt.
Genau, du kriegst ein Gefühl für deine äußere Form.
Genau.
Die du unter Umständen vorher nicht gehabt
Ich habe
hast.
Übrigens auch ein Gefühl für meine Beine jetzt ganz deutlich. Und zwar nicht nur für die Fläche der hinteren Oberschenkel, sondern meine Beine sind insgesamt kribbeln ein bisschen. Also sie fühlen sich durchblutet an und irgendwie wie geweckt.
Genau. Also du merkst, worauf ich raus will. Bewegung heißt für mich nicht aktiv irgendetwas machen. Also kann es sein, muss es aber nicht sein, sondern Bewegung muss primär etwas sein. Das Bewegungssystem ist primär etwas, was eigentlich von außen etwas annimmt. In diesem Fall, in deiner Übung jetzt, die Schwerkraft. Also du hast dich der Schwerkraft überlassen, hast dich fallen lassen und hast gemerkt, dass dein Körper so befähigt ist, den Aufprall abzufangen. Mhm. Dass unser System so gebaut ist, dass wir kleinere Stürze, kleinere Fallhöhen unbeschadet überstehen. Das heißt, es ist nicht nur unbeschadet, sondern dass es uns auch ein Gefühl von Lebendigkeit gibt. Und ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Bewegungsalltag die Bewegung viel zu stark kontrollieren. Also wir lassen nicht mehr zu, dass das Bewegungssystem uns etwas zurückmeldet, was uns gut tut. Wir machen sehr viele, also unsere westliche Welt macht sehr viele Bewegungsübungen und Bewegungstraining, aber wir machen das sehr kontrolliert und sehr bedacht darauf, irgendeinen Effekt im Körper zu haben. Mehr Muskeln oder mehr Herzkreislauf oder mehr was, mehr das. Aber wir kriegen darüber oft kein besseres Körpergefühl. Und sich der Schwerkraft überlassen, wäre mal eins. Wir sollten das immer wieder üben. Irgendwo uns fallen lassen, schlendern, das
Kannst du vielleicht
spüren.
Einfach noch ein paar Varianten sagen, wie ich, was ich noch anderes ausprobieren könnte? Ich habe jetzt einfach Lust, ein bisschen was zu probieren, weil das ist ein gutes Gefühl. Ich fühle mich jetzt irgendwie stabil und ich habe jetzt einfach Lust, mehr Bewegung zu haben. Hast du Lust, mir noch ein bisschen was mit mir auszuprobieren?
Ich kann dir ein Beispiel erzählen, was ich mit meinem Enkelkind gemacht habe, wenn es nicht einschlafen konnte. Wir haben da zusammen auf dem Bett gelegen. Er konnte nicht einschlafen, wollte immer wieder etwas erzählen und so weiter. Und dann habe ich angefangen, sein Bein ein bisschen hochzuheben und auf das Bett plumpsen zu lassen. Und dann das andere Bein und dann hat er zuerst ein bisschen mitgeholfen, dann hat er es geschehen lassen und dann habe ich so ein bisschen, vielleicht 10, 15 Mal das eine Bein, dann das andere und dann, bis ich dann beim zweiten Arm angekommen bin, ist er meistens eingeschlafen. In dem Vertrauen, ich kann mich jetzt dem Schlaf übergeben.
Hast du eine Übung, fällt dir eine ein, die ich jetzt mal ausprobieren könnte? Einfach, wo ich die Schwerkraft erlebe?
Ja, du könntest dich zum Beispiel auf den Boden legen. Meinst du das? Meinst du so etwas?
Ja.
Und dann sage ich dir, was du machen sollst. Leg dich mal auf den Boden. Du hebst dein Bein etwa 10 cm vom Boden weg. Nicht so hoch, nur 10 cm. Und dann lässt du es fallen. Dann machst du es 2-3 Mal. Und dann stehst du wieder auf. Spürst einen Moment nach, wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich dieses Bein an? Wie steht es auf dem Boden?
Es fühlt sich belebt an, durchblutet. Ich habe ein Gefühl für die Form bis zur Hüfte hoch, obwohl ja der wesentliche Impact auf die Ferse gekommen ist. Trotzdem habe ich ein Gefühl für die Kontur des ganzen Beins. Und ich habe auch ein flächigeres Gefühl unter den Füßen. Ich stehe stabiler. Vom Gefühl.
Kannst du im Studio ein paar Schritte gehen?
Ja, kann ich.
Probier mal. Macht das Bein etwas anderes, wenn du gehst jetzt, als das linke?
Ich bekomme vor allen Dingen mehr Informationen über die Fußsohle als bei dem anderen Bein. Ich habe auch das Gefühl, dass es flächiger, dass ich mehr Bodenkontakt habe. Das andere, da waren auch ein bisschen wie die Zehen. Also der Vorderfuß war ein bisschen wie abgehoben, er war nicht so fest, nicht so mit dem Boden verbunden und rechts, ich habe halt das rechte Bein, ich habe die Übung mit dem rechten Bein gemacht, habe ich ein deutlich anderes Gefühl beim Gehen, was den Kontakt, die Kontaktfläche angeht.
Okay. Ich hätte noch eine andere Idee. Du könntest die Übung nochmal machen. Und dann versuchst du nachher mit dem geübten Bein auf das geübte Bein zu stehen und im Gleichgewicht zu bleiben. Und dann versuchst du es auch noch mit dem anderen Bein im Gleichgewicht zu bleiben. Und schau mal, ob die Gleichgewichtsfindung beim nicht geübten Bein gleich ist wie mit dem geübten.
Und mit der Übung meinst du jetzt die Übung, dass ich mich auf den Boden lege, das Bein 20 cm abhebe und nochmal auf den Boden.
2-3 Mal machen fallen. Und dann versuchen, auf dem Bein zu stehen.
Okay, dann mache ich das jetzt.
Zu halten. Kannst du das mal probieren? Legst dich nochmal hin, hebst es ein bisschen an und lässt es fallen. Und jetzt stehst du auf, versuchst auf dieses Bein zu stehen und 10 Sekunden im Gleichgewicht zu stehen. Gelingt dir das?
Ja.
Dann stehst du aufs andere Bein, bitte. Gelingt dir wahrscheinlich auch, aber es gibt sicher ein anderes Gefühl.
Aber es ist viel wackeliger. Ich stehe viel instabiler auf dem nicht geübten Bein. Es ist viel kippliger. Ich kann das auf dem Bein stehen, aber ich muss viel mehr kleine Ausgleichsbewegungen machen als auf dem geübten Bein.
Genau. Du siehst, es funktioniert sehr schnell. Du setzt eigentlich dann den Körper wieder auf Null zurück. Das ist wie wenn du den Computer neu startest und du setzt ihn auf den Anfangsmodus zurück, bevor Fehler installiert wurden. Und du merkst, dass wir in unserem Alltag immer wieder Fehler, fehlerhaftes Bewegung, das Bewegungssystem fehlerhaft trainieren. Und mit dem Überlassen der Schwerkraft setzen wir das eigentlich alles wieder auf Null zurück. Mhm. Ich finde, die Geschwindigkeit, in der das passiert, ist beeindruckend. Das dreimal das Bein fallen lassen und du merkst so einen großen Unterschied.
Ja, das ist wirklich frappierend. Also das hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass vor allen Dingen die Übung, als du mich dann nochmal einzeln auf dem Geübten und auf dem Nicht-Geübten abwechselnd hast stehen lassen, auf einem Bein stehen, das kann ich in beiden Fällen, aber die Wirkung gefühlsmäßig ist völlig unterschiedlich.
Genau, und das bestätigt natürlich auch wieder, dass wir es nicht lernen müssen. Wir müssen die Fehler weglassen. Wir müssen das Gelernte immer wieder überprüfen, hat es fehlerhafte Muster drin, und einfach zurück zum Ursprünglichen, immer wieder zurück zur Basis.
Ich erlebe, wer ich bin, wie ich bin, auch ob meine Umwelt zu mir passt, zu was ich auch passe. Und ich erfahre ja auch, was ich verantworten kann. Also du hast mir gesagt, heb das Bein ungefähr 20 Zentimeter und lass es plumpsen. Das habe ich jetzt verantworten können, weil ich Turnschuh trage. Das hätte ich barfuß für mich jetzt nicht verantworten können und hätte es nicht gemacht. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ich muss ja lernen, dass ich für meinen Anteil an einer Situation die Wirkung trage.
Genau, im Erwachsenenleben, das ist halt ein großer Unterschied, im Erwachsenenleben nehmen wir halt auch die Verantwortung für die Situation. Also wir haben die Verantwortung, wie gehe ich mit der Situation um? Als Baby können wir das nicht. Also die Situation ist um uns herum und wir können dann nur abspeichern, welche Situationen waren uns vergnüglich und welche Situationen waren für uns nicht vergnüglich. Und darum finde ich es auch nicht ganz so tragisch, wenn Dinge nicht gelingen, weil die helfen uns ja eigentlich auch, umsichtiger zu sein in der Umgebung, dass ich auch weiß, welche Umgebung tut mir halt einfach nicht gut. Das gehört ja auch zur Resilienz. Zur Resilienz gehört ja auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Oder nicht dort zu sein, wo etwas Schlimmes passiert.
Das wäre das Gegenteil von Heldentum.
Genau, das ist das Gegenteil von Heldentum. Ein resilienter Mensch ist mutig, aber nicht übermütig. Übermutig und übermütig. Das heißt, der Übermütige schätzt die Situation ja nicht richtig ein. Der Mutige schätzt die Situation richtig ein. Und der Held, der schätzt halt oft die Situation nicht richtig ein. Und ist dann macht irgendetwas Heldenhaftes, wo er vielleicht unter Umständen unversehrt davonkommt, aber vielleicht auch dabei umkommt. Mhm. Der Resiliente würde das nicht tun.
Der Held schätzt ja dann möglicherweise die Situation falsch ein. Selbst wenn er möglicherweise unversehrt rauskommt, also überlebt, hat er etwas grundlegend, hat sein Leben riskiert. Er ist ein Risiko eingegangen. Und ein resilienter Mensch würde ja grundsätzlich das tun, was er kann. Und von da aus üben wir in der Psychotonik ja auch. Wir üben das, was wir schon können.
Genau. Du sprichst etwas halt unwahrscheinlich Wichtiges an. Wir muten uns oft zu wenig oder zu viel zu. Also es geht ja eigentlich aufs Gleiche, kommt eigentlich fast aufs Gleiche heraus. Wir trauen es uns nicht zu, weil wir denken, wir könnten es nicht. Oder wir trauen es uns zu, weil wir denken, wir könnten es. Und beides führt natürlich zum Misserfolg. Wobei der eine Misserfolg ein bisschen mehr beklatscht wird als der andere. Aber der Misserfolg ist beschieden. Und wichtig wäre halt dabei, dass wir ein Gefühl kriegen, was können wir? Und da gibt es ja nicht nur die Psychotonik, die sich mit dem beschäftigt. Ich muss zuerst wissen, wer ich bin und was ich kann. Mhm. Und dann muss ich empathisch rüberschauen, wie passe ich damit zu der anderen Situation? Also wie sind denn die anderen drauf? Und dann leite ich darüber ein kompetentes Verhalten ab. Das sind eigentlich so ein paar wichtige Säulen, dass es bei uns anfängt. Also wir müssen uns zuerst spüren, wir müssen zuerst wissen, wer wir sind. und eine Gefühlssicherheit haben, dass wir nicht anders sind, als dass wir uns wahrnehmen. Und dann ist eben der wichtige, die wichtige Komponente, die wir in der Psychotonik betonen, dass wir sagen, wir müssen empathisch sein mit der Umwelt, also wir müssen im Kontakt sein mit der Umwelt, damit wir einschätzen können, wo ist unsere Position gegenüber der Umwelt. Und dann leiten wir erst ein kompetentes Verhalten ab. Und du sprichst mit dem Üben, üben, was ich kann. Sprichst du natürlich das an, was heute auch ein Schlagwort ist, nämlich wir üben jetzt in den Schulen, wir kultivieren in den Schulen einen kompetenzorientierten Unterricht. Das macht ihr so in Deutschland, das machen wir so in der Schweiz. Und ich merke, wenn ich das anschaue, dass man sagt, ja, die Menschen müssen eine Kompetenz erwerben, aber das Schulsystem lässt eben nicht zu, dass wir es tun, sondern das Schulsystem verlangt immer noch, Dinge zu üben und zu tun, die wir nicht können. Und geht damit einen fatalen Irrtum ein oder auch eine fatale Fehlleitung, dass wir denken, wir könnten etwas, was wir nicht können, mit Üben besser. Wir üben ja dann eigentlich nur besser, es nicht zu können. Und da gibt es doch in der Schweiz diese Werbung mit der Ovomaltine, das ist so ein Stärkungsgetränk, wo jemand dann übt und übt und übt und übt und übt tagelang und am Schluss heißt es, mit Ovomaltine kannst du es nicht besser, aber länger. Und das ist natürlich auch so, wenn ich etwas übe, was ich nicht kann, dann übe ich den Fehler. Und ich muss zurückgehen und versuchen zu ergründen, wie bewältige ich die Situation. Ich muss einmal die Situation richtig bewältigen und dann kann ich sie üben.
Aber das ist ja unheimlich entlastend, eigentlich zu wissen, ich muss gar kein anderer Mensch werden. Ich habe alles zur Verfügung, was ich brauche, dass es gelingt. Das finde ich immer so... erleichternd, so empfinde ich das persönlich, dass ich nichts leisten muss, was ich nicht kann, sondern dass ich davon ausgehe, was ich schon kann und das aktualisiere, indem ich mich bewege, indem ich neue Kontakte suche, indem ich in die Welt gehe und mich ausprobiere. Das finde ich ist eine tolle Botschaft.
Das, was du kannst, probierst du auf die Situation anzupassen. Und dann kannst du mehr.
Genau. Das ist ein schönes Fazit, Annelies. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich Danke sagen. Danke, Annelies, dass du mit mir zusammen das Thema Resilienz aus der Perspektive der Psychotonik betrachtet hast. Und danke an alle, die uns zugehört haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Martina.
Tschüss, Annelies.